Es war einmal vor langer Zeit, wenn man damals eine Reise mit dem Auto unternahm, sah das folgendermaßen aus. Man musste sich auf den Fahrersitz setzen, jemand anderes, eine Person seines Vertrauens, musste sich auf den Beifahrersitz setzen, eine Straßenkarte auf den Knien, also aus Papier, und dann Tipps geben oder Vorschläge, wohin man denn jetzt fahren könnte. Das sorgte immer für viel Gesprächsstoff. Heute ist das anders. Wir haben heute im Auto so kleine Geräte, die so Sätze sagen wie in 300 Metern links abbiegen oder bitte wenden oder sie nähern sich einem Stau. Das ist für uns so selbstverständlich geworden, dass es seltsame Blüten treibt. Ich habe zum Beispiel von einem österreichischen Touristen gelesen, der durch eine enge Altstadt fuhr und dann von seinem Navi gesagt bekam, bitte links abbiegen. Er bog links ab. Die Straße war sehr eng, entpuppte sich als Fußgängerzonengasse, die so eng war, dass sein Auto darin stecken blieb und nicht vor und zurückkam und er musste durch die Heckklappe aussteigen. Oder ich habe von japanischen Touristen gelesen, die von ihrem Navi gesagt bekamen, auf den Strand zu fahren. Das hat sie nicht weiter gewundert. Sie sagten, das wird schon stimmen. Sie fuhren auf den Strand. Die Umgebung wurde ein bisschen matschig. Auch das wunderte sie nicht, bis sie plötzlich merken, das ist nicht Matsch, das ist Ebbe. Und es kommt die Flut. Und das Auto musste dann aus dem ansteigenden Meer herausgeholt werden. Es kommt also schon darauf an, wohin man sich führen lässt. Das heißt, eigentlich müsste uns dieses Thema vertraut sein, geführt werden. Gemeint ist das Ganze natürlich nicht örtlich, sondern geistlich. Unser ganzes Leben steht unter der Führung Gottes. Meine erste Beobachtung zu diesem Thema, da ist die Rede von geführt werden. Wir werden geführt. Das ist ein Passiv, also etwas, was ich nicht mache, sondern was an mir geschieht. Ich werde immer hellhörig, wenn fromme Menschen das Wort führen im Mund führen und dabei doch erkennbar eigene Absichten eine doch große Rolle spielen. Ich fühle mich geführt, jetzt hier unmittelbar die Leitung zu übernehmen. Ich fühle mich geführt, heute nicht beim Abspülen mitzumachen. Am Anfang des Themas steht aber die Einsicht, Führung durch Gott bedeutet, es hängt wirklich alles an Gott. Alles hängt an Gott. Und zwar nicht erst bei den vielen kleinen und großen alltäglichen Entscheidungen, sondern schon, dass wir überhaupt hier sind, ist Führung Gottes. Dass wir hier sitzen. Dass wir die Möglichkeiten haben, die wir haben. Dass wir die Begabungen und Grenzen haben, die wir haben. Dass es diese Gemeinde gibt. Dass wir Christen sind. Testfrage. War Gott überrascht, als du zum Glauben kamst? Hat er gesagt, was machst du denn hier? Mit dir habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Petrus, rutsch mal ein Stück. Nein, das ist alles Führung Gottes. Das beginnt erst nicht erst bei den kleinen und großen Entscheidungen, sondern das betrifft unser ganzes Leben. Das zu merken, heißt zunächst einmal dankbar zu werden und demütig. Ich erinnere mich an meine eigene Konfirmation. Damals hatte ich einen Pastor, der hatte sich entschlossen, für uns Konfirmanden den Konfirmationsspruch selber auszusuchen. Das war mir gar nicht recht. Ich hatte selber so viele Ideen. Ich war voller Selbstbewusstsein, aber sagen wir so, meine innere Haltung war nicht ganz kongruent mit meiner Erscheinung. Und dieser Pastor hat sich einen Spruch ausgesucht, den ich damals gar nicht gut fand. Nächste Folie, der Spruch lautete, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Das passte überhaupt nicht zu meiner Selbstwahrnehmung. Im Rückblick muss ich sagen, der Spruch war genau richtig. Genau richtig. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Das heißt nicht, nächste Folie, erstens, dass alles vorherbestimmt wäre, bis ins letzte Detail. Diese Vorstellung haben ja manche Christen, manchmal macht sie ihnen auch Not. Als ob alles bis ins letzte Detail vorherbestimmt wäre. Als ob Gott zu uns sagte, weißt du was, du wirst Krankenschwester. Gut, das sagt er jetzt zu mir sowieso nicht, aber du wirst Krankenschwester. Und zwar im September 2020 in Stadt Allendorf. Und das ganze Leben ist wie ein Rätselspiel, bei dem ich rausbekommen muss, was Gott als nächstes für mich vorhat. Und ich darf mich auf keinen Fall vertun. So agiert Gott in aller Regel nicht, sondern natürlich eröffnet er einen Spielraum von Möglichkeiten, in dem wir echte eigene Entscheidungen treffen können. Gott ist nicht darauf angewiesen, das alles bis ins Kleinste zu regeln, damit er seinen großen Plan durchziehen kann. Hinter diesem Spielraum von Möglichkeiten steckt sein großer Plan, den er durchführt. Und er baut dabei unsere freien Entscheidungen ein. Gott ist so geschickt, dass er das beides hinbekommt. Wir müssen nicht glauben, dass Führung Gottes bedeutet, alles bis ins letzte Detail sei vorherbestimmt. Wir haben schon echte eigene Entscheidungsspielräume. Aber Gott baut unsere Entscheidungen ein in seinen großen Plan. Zweitens heißt es nicht, dass wir alle Entscheidungen abgeben sollten oder könnten. Manche Menschen folgern das ja aus dieser Tatsache. Gott führt uns, dass wir möglichst alle unsere Entscheidungen einfach an Gott delegieren und sie gar nicht mehr selber treffen. Zum Beispiel die Entscheidung, welchen Beruf ergreife ich? Welchen Ehepartner wähle ich? Oder auch nur, was ziehe ich heute an? Das kann ganz schön verführerisch sein, auf eine ungute Weise verführerisch, die Vorstellung, dass ich das alles bis ins Kleinste an Gott abgebe und völlig verlerne, eigene Entscheidungen zu treffen. Man kann darüber Witze machen, dass es manchen Menschen schwerfällt. Für manche Menschen ist das aber gar nicht witzig. Ich habe in den 90er Jahren Zivildienst gemacht. Damals gab es ja noch die Wehrpflicht. In einem psychiatrischen Krankenhaus. Ich habe dort mit Menschen gearbeitet, die zum Teil seit Jahrzehnten in der psychiatrischen Klinik waren. Und da gab es tatsächlich auch Patienten, die unter krankhafter Entscheidungsnot litten. Und die mich morgens fragten, sag mal, in welchem Waschraum soll ich mich heute eigentlich waschen? In dem oder in dem? Und das Schlimmste, was man zu ihnen sagen konnte, war, das musst du selber wissen. Dann konnte buchstäblich passieren, dass dieser Mensch auf der Mitte des Flures stehen blieb und nichts mehr machen konnte. Man musste zu ihm sagen, heute gehst du mal dahin. Aber das ist gerade nicht das, was Gott sich für ein gesundes geistliches Leben vorstellt. Gott will, so wie ich es in der Bibel lese, dass wir geistlich erwachsen werden. Paulus schreibt in Römer 12, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, lasst euch verändern, kann man auch übersetzen, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Wenn Gottes Geist an uns wirkt, ist ein Symptom davon, dass wir ein Gespür dafür entwickeln, was Gottes Wille ist und daraufhin dann erwachsene Entscheidungen treffen können. Wie sieht das also aus, geführt werden für geistlich erwachsene Menschen? Fragen wir Experten und die finden sich in der Bibel. Nächste Folie, ich lese aus Apostelgeschichte 16. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Wir zoomen in die zweite Missionsreise von Paulus. Paulus ist unterwegs mit seinem Kollegen Silas. Und wir können uns das mal auf einer Karte anschauen, wie das aussah. Sie waren unterwegs in Kleinasien, also im Gebiet der heutigen Türkei. Sie wollen von Phrygien, da rechts, wo der große, dicke, rote Pfeil anfängt, unterwegs Richtung Galatien. Sie wollten eigentlich in die Provinz Asia, links unten, aber es heißt im Text, das wurde ihnen verwehrt. Dann wollten sie nach Bithynien, das ist oben rechts, also am Schwarzen Meer. Auch das, Zitat, ließ der Geist nicht zu. Stattdessen gehen sie nach Troas, das ist eine kleine Stadt an der Küste im Nordwesten von Kleinasien. Wie sah das aus? Es wurde ihnen verwehrt, nach Asia zu gehen. Oder der Geist ließ es nicht zu, nach Bithynien zu gehen. War das eine innere Stimme, die Paulus und Silas plötzlich hörten? Geht nicht dorthin? Oder war es ein äußeres Hindernis, irgendwelche Schwierigkeiten unterwegs? Ein kaputtes Fahrzeug, eine Straßensperre, Aufruhr, Krankheit? Wir wissen es nicht. Der Text sagt darüber nichts. Was aber klar ist, Paulus und Silas rechnen damit, dass Gottes Geist sie auch so detailliert führt. Und sie verfolgen zugleich weiter ihre Strategie. Sie haben bei dieser ganzen Reise nämlich eine Strategie und sie rechnen damit, dass sie ständig trotzdem zusätzliche Hinweise von Gottes Geist bekommen. Es geht also beides, nächste Folie, es geht beides. Zum einen eine Langzeitstrategie zu haben. Die finden sich in den Missionsreisen von Paulus ganz deutlich. Die Langzeitstrategie war, immer erst in die Zentren einer Region zu reisen, die Städte, die mittelgroßen Städte einer bestimmten Region, dort Menschen zum Glauben zu führen, eine Gemeinde zu gründen, in der Erwartung, dass die Städte Ausstrahlung haben auf das Umfeld. Marburg hat Ausstrahlung auf das Hinterland, hoffentlich. Und eine ganz ähnliche Strategie fahren wir ja auch im Christustreff, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen demnächst in größere Räume umziehen. Das ist zunächst mal pragmatisch nötig und das hat vielleicht hoffentlich auch eine größere Öffentlichkeitswirkung. Auf diese Art und Weise strategisch zu denken, ist biblisch. Das macht Paulus auch. Zugleich, nächste Folie, ist er offen für Gottes Fingerzeige. Er hat seine Route, aber er verfolgt sie nicht stur, sondern er rechnet damit, dass sich unerwartete Hindernisse auftun und unerwartete Gelegenheiten. Und das große Vorbild für diese Art und Weise, seinen Weg zu gehen, ist natürlich Jesus selbst. Jesus ist in den Evangelien die ganze Zeit über auf dem Weg nach Jerusalem. Das wird mehrmals deutlich gesagt. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, zu Kreuz und Auferstehung. Unterwegs begegnet er ganz vielen Menschen, einem aussätzigen Mann, einem Gelähmten, den Pharisäern, verschiedenen kranken, blinden, anderen Menschen. All die großartigen Begegnungen zwischen Jesus und einzelnen Menschen in den Evangelien passieren unterwegs, auf dem Weg zu Kreuz und Auferstehung. Jesus hat seinen Plan, seine langfristige Strategie, die verfolgt er. Aber er bleibt offen für Gottes Fingerzeige. Wer weiß, was sich für uns als Gemeinde noch ergibt auf dem Weg, den wir gerade gehen? Welche unerwarteten Gelegenheiten sich noch auftun? Vor etlichen Jahren auf einer großen internationalen Konferenz habe ich einen Referenten erlebt, der hat das Ganze mit einem Begriff belegt, der nennt das Ganze Opportunity-Based Planning, also ein gelegenheitsbasiertes Planen. Und er sagt, in der Geschäftswelt fasst man oft so 5-Jahrespläne oder 10-Jahrespläne. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn wir geistlich mit solchen Plänen umgehen, müssen wir damit rechnen, dass die besten Gelegenheiten sich oft ganz überraschend ergeben. Und dann wäre es doch unsinnig zu sagen, aber wir müssen unseren Plan weiterverfolgen und dürfen nicht abweichen. Vielleicht legt uns Gott unterwegs großartige Gelegenheiten vor die Tür, vor die Füße. Ein Beispiel. Wer hätte im heißen Sommer 2014 ahnen können? Ich meine nicht, wie die WM 2018 verläuft, das meine ich nicht. Wer hätte ahnen können, außer vielleicht außenpolitische Experten, dass Ende 2015 Hunderttausende von Menschen, vor allem aus muslimisch geprägten Ländern, nach Deutschland strömen? Und dass in diesem Zustrom natürlich eine gesellschaftliche Herausforderung steckt, aber auch eine gigantische evangelistische Chance. Einer meiner theologischen Lehrer hat sinngemäß gesagt, wir können nicht zu ihnen, wir können nicht in ihre Länder oder nicht so einfach, aber Gott schickt sie zu uns. Wer hätte das 2014 ahnen können? Ich nicht. Aber wenn es passiert, ist es eine unerwartete Gelegenheit, die Gott uns vor die Füße legt. Gehen wir darauf ein. Zurück zum Text, Apostelgeschichte 16. Ich lese weiter, die Verse 9 und 10. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Ich erinnere mich selten an meine Träume, muss ich zugeben. Umso spannender ist es, von anderen Menschen mitzubekommen, was sie so träumen, manchmal unfreiwillig. Vor etlichen Jahren war ich auf einer großen Jungschaft-Freizeit, wo es ein eigenes Mitarbeiterzimmer gab mit den Mitarbeitern, die als Küchenhelfer bei der Freizeit dabei waren. In diesem Mitarbeiterzimmer mitten in der Nacht, ungefähr 3 Uhr nachts, rief jemand plötzlich ganz laut im Traum: Das ist alles noch gar nicht sauber, das muss nochmal gemacht werden. Und wir wachten alle auf und machten Licht und beruhigt und er, das war nur ein Traum. Manchmal bekommt man das also unfreiwillig mit. In der Bibel ist es gängig, dass Gott in Träumen zu uns spricht. Es ist zwar an dieser Stelle nicht ganz eindeutig, ob es wirklich ein Traum war oder eine Vision, die Paulus hatte. Es ist aber doch recht wahrscheinlich, weil es an vielen anderen Stellen in der Bibel ein Traum ist, in dem Gott redet. Für andere Kulturen ist es ganz normal, dass Gott in Träumen zu ihnen redet. Vor einigen Jahren am Rande eines evangelistischen Vortrags, den ich an einer Uni gehalten habe, kam ein Student zu mir und ich erzähle das so, wie ich das jetzt erinnere. Ich weiß es nicht mehr Wort für Wort. Und er sagte nach dem Vortrag, er würde sich gerne mit mir über den christlichen Glauben unterhalten. Er sei erst seit kurzem in Deutschland, er komme aus dem Iran. Er wüsste gar nichts über den christlichen Glauben, aber eins wäre ihm aufgefallen, er träumt von Jesus. Seit langer Zeit. Jesus hängt am Kreuz und ruft ihn. Was soll er tun? Gott redet in Träumen. So ist es hier und so war das sicherlich auch bei diesem Mann. Das erlebt auch Paulus und ich stelle mir vor, nachdem er aufwacht, fragt er als allererstes, warum? Warum soll ich jetzt nach Makedonien über den Bosporus und in dieses andere Gebiet? Das wollte ich doch gar nicht. Das war doch gar nicht mein Plan. Mein Plan war doch, Kleinasien zu erreichen, so eine Rundreise durch die zentralen Hauptstädte von Kleinasien zu unternehmen. Und nachdem Paulus aber dann auf diesen Traum eingeht, ist es erst einmal nicht leicht. Das können wir in den folgenden Abschnitten lesen. Eine Person bekehrt sich, ein paar wenige andere. Kurz darauf landen Paulus und Silas im Gefängnis. Da kann man schon anfangen zu zweifeln an diesem Traum, den Paulus da hatte. Warum will Gott das, fragt Paulus. Wisst ihr was? Dieser Traum, den Paulus damals hatte, ist ein wesentlicher Grund dafür, dass wir heute hier sind. Das ist nämlich im Neuen Testament der Beginn der christlichen Mission in Europa. Auf dem Festland Europas. Sonst hätte es möglicherweise in Europa gar keine Christen gegeben. Wir in Germanien würden immer noch auf den Bäumen sitzen. Es hätte bestimmt keinen Kaiser Konstantin gegeben, keine Reformation, kein Martin Luther, kein Philipp Jakob Spener, keine evangelische Kirche in Deutschland, auch keine evangelische Kirche in Kurhessen-Waldeck oder Hessen-Nassau und auch kein Christustreff. So langfristig führt Gott. Es gibt eine heilsgeschichtliche Linie von diesem Traum von Paulus damals bis heute hier im Christustreff. So langfristig führt Gott, er gebraucht unsere Entscheidungen, all die großen und kleinen Entscheidungen, die Paulus und Silas treffen, aber er baut sie ein in seinen großen Plan. Deswegen zum Schluss, nächste Folie, wie funktioniert das nun praktisch für uns, geführt zu werden? Ich habe an dieser Stelle keine Rezepte, ich habe nur Hinweise bzw. biblische Informationen in komprimierter Form. Das erste, was ich aus der Bibel lese, ist, es ist schon hilfreich, selber zu denken. Das haben wir vorhin gehört. In Römer 12 heißt es, lasst euch erneuern oder erneuert euren Sinn, sodass ihr prüfen könnt. Gottes Geist wirkt an unserem Verstand. Ein von Gottes Geist erneuerter Verstand kommt selber in die Lage, herauszufinden, was in einer bestimmten Situation passt. Und man kann sich das Ganze wie einen geistlichen Muskel vorstellen, der durch Gebrauch stärker wird. Je mehr ich versuche, in Gottes Sinne die Welt und die Situation zu verstehen, desto leichter wird es möglicherweise. Desto mehr kriege ich ein Gespür dafür, was Gottes Führung in einer bestimmten Situation sein könnte. Nächster Hinweis, Bibel lesen. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass ich in einer bestimmten Entscheidungssituation einfach nur die Bibel spontan aufschlage und irgendwo den Finger auf eine Seite lege. Das gibt es. Wenn man das macht, landet man meistens bei den Psalmen. Die sind nämlich in der Mitte der Bibel. Es ist auch nicht schlecht. Die Psalmen sind ja auch ein schönes Buch. Aber so ist das Ganze nicht gemeint. Sondern Bibel zu lesen heißt, meinen Blick zu trainieren. Wenn ich die Welt mit der Brille der Bibel wahrnehme, dann trainiert das meinen Blick auf eine bestimmte Situation. Und wieder entwickle ich und schärfe ich das Gespür für Gottes Willen. Dritter Hinweis, auf Rat hören. Wenn in der Bibel von der Führung Gottes die Rede ist, dann bezieht sich diese Führung meistens auf Gruppen von Menschen. Wir denken ja heutzutage gerne, es geht nur um uns. Gott führt mich zu meinem Parkplatz oder zu meiner nächsten beruflichen Station. Aber das ist in der Bibel gar nicht die Regel, sondern die Regel ist, dass Gruppen von Menschen auf ihrem Weg geführt werden. Paulus und Silas beraten sich nach diesem Traum von Paulus, was sie denn jetzt tun sollen. Und stellen sich diese klassische Frage, war das jetzt nur meine Idee oder kommt das wirklich von Gott? Nächster Hinweis, hörend beten. Mutter Teresa wurde einmal von einem Journalisten gefragt, sagen Sie, wenn Sie zu Gott beten, was sagen Sie denn da so? Und Mutter Teresa lächelte und sagte, ich höre zu. Und der Journalist sagt, und Gott, was sagt Gott? Und Mutter Teresa lächelte wieder und sagte, er hört zu. Bei allem Respekt vor Mutter Teresa ist das allerdings nicht alles, sondern Gott redet auch, wenn ich hörend bete. Selten, jedenfalls bei mir, noch nie so, dass ich akustisch Worte höre. Andere Christen mögen das erleben. Selten so, dass wir akustisch Worte hören, aber doch so, dass wir plötzlich einen starken Eindruck bekommen. Ich glaube, das ist das, was Gott jetzt will. Ich glaube auch, dass man das trainieren kann, hörend zu beten. Und dass sich dabei das Gespür entwickelt, das uns unterscheiden hilft. Ist das jetzt nur meine Idee oder kommt das wirklich von Gott? Daran knüpft gleich der nächste Hinweis an, das Gehörte besprechen. Denn die Frage bleibt ja nochmal, wenn ich so einen starken Eindruck habe, ist das jetzt meine Idee oder kommt das wirklich von Gott? Verrenne ich mich da oder ist das ein Hinweis, auf den ich selber gar nicht gekommen wäre? Die ganz nüchterne Antwort, die die meisten biblischen Texte zu diesem Thema geben, lautet, wir müssen uns wieder beraten. Beraten wir uns miteinander und probieren wir dann mutig aus. Gott will uns ja führen und nicht lähmen. Gott will uns führen und nicht lähmen. Deswegen hörend beten, besprechen, ausprobieren. Letzter Hinweis aus dem Rückblick lernen. Geführt werden, habe ich am Anfang gesagt, ist etwas, was an uns passiert. Und trotzdem können wir uns darin üben. Wir können uns darin üben, Gott bei der Arbeit zu beobachten. Und je mehr wir uns darin üben, desto mehr sind wir für diese Erkenntnis offen, die ich auch an den Anfang gestellt habe aus Sprüche 16. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Und mit dieser Erkenntnis zu leben und uns daran zu freuen, das ist das Beste, was uns passieren kann. Amen.